Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Mein heutiger Gast ist Michaela und Michaela ist Hebamme. Ich freue mich total zu hören, was da eigentlich so im Detail hintersteckt. Herzlich willkommen Michaela, schön, dass du da bist.
Oh, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr. Beschreib doch mal in ein, zwei Sätzen, was macht man als Hebamme?
Ja, man könnte immer annehmen, dass das Kerngeschäft eben Geburtshilfe ist, ne? Ja. Aber es ist doch weit mehr. Also im Grunde befassen wir uns ja schon lange, bevor ein Kind sogar sichtbar ist oder sozusagen im Ultraschall gesehen werden kann oder man die Herztöne hören kann, mit Schwangerschaft. Und das hat auf der einen Seite was in Entwicklungsländern zu tun. Ich habe auch mal in einem Entwicklungsland gearbeitet mit Familienplanung, um vielleicht auch sogar zu verhindern, dass es zu einer Schwangerschaft kommt, die vielleicht, wenn es die 15. ist, die Frau schädigen könnte. Dazu, dass wir Frauen begleiten, die schwanger werden wollen, ne? Und vielleicht Ernährungsberatung brauchen oder Familienplanung und Beratung auf allen Ebenen im Grunde. Versuchen, Netzwerke, die da sind, dass man die nutzt zusammen und dass die Frauen wissen, wohin sie sich wenden können, so etwas. Ne? Wir sind also wir sind eigentlich wie so die Spinne im Netz, die alles zusammenführt für die Frau, die sich dann beraten lassen kann von Profis auf allen Ebenen. Ne? Und die Schwangerschaft, wenn sie denn eingetreten ist und auch bleibt, dann begleiten wir natürlich gerne Schwangere mit Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft und eben auch, wenn das Kind geboren ist, natürlich auch im Kreissaal, die Hebammen, die im Kreissaal arbeiten oder in Geburtshäusern oder bei Hausgeburten, machen also auch Geburtshilfe dann und dann auch im Wochenbett. Also Hebammen sind auch viel für die Zeit danach zuständig, die Wochenbett heißt, ne? Das heißt, wenn eine Frau in der Klinik geboren hat, dann bleibt sie ungefähr 2 bis 3 Tage in der Klinik, wird dann entlassen und dann kann sie von einer Hebamme, die sie sich meist schon vorher gesucht hat, besucht werden. Und der Besuch, der ist dann so, dass wenn eine Hebamme fragt, wie geht es dir, dann meint sie die Frage wirklich. Ne? Bedeutet, also ich will dann keinen Chat machen, sondern ich möchte gerne wissen, wie geht es ihr mit der Blutung, ne? Wie ist der Kreislauf, wenn sie läuft, hat sie Kopfschmerzen, wie klappt es mit dem Stillen, wie hat sie irgendwelche Schmerzen, Sensationen, Fieber, irgendwelche medizinischen relevanten Zeichen von es hakt, ne? Oder wie geht es dem Kind? Natürlich ist das meistens der Hauptauftrag, das Kind zu betrachten, zu untersuchen, zu wiegen und auch sich alle lebenswichtigen Organanteile anzuschauen, ne? Inklusive Stillen und natürlich auch das ganze Management in der Familie. Ne?
Siehst du, gut, die Frage, die lohnt sich wirklich immer am Anfang, weil da ist viel, viel mehr dabei, als was man sich üblicherweise vorstellt. Es geht eigentlich schon unter Umständen vor der Schwangerschaft los und dann bis zur Begleitung wenn das Baby dann da ist, diesmal. Dann lass uns doch gerne mal einsteigen, wenn jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer sagen, okay, das ist der Beruf, den ich mal ausprobieren möchte. Wie sieht der Alltag als Hebamme aus?
Ja, wenn ich meinen Tag heute mal beschreiben soll, dann ist es also um 8 Uhr losgegangen. Ich war in einer Praxis und habe dort Frauen gesehen, die schwanger sind in unterschiedlichsten Wochen, 12. Woche bis 39 Wochen und 5 Tage schwanger. Dann also wird eine Vorsorgeuntersuchung beinhaltet immer, dass man sich den Kreislauf genau anschaut, die Frau explizit befragt nach Schmerzen, Sensationen, Wehentätigkeit schon oder irgendwelchen Zeichen von Difficulties sozusagen, ne? Blutungen oder Probleme beim Wasserlassen, was immer. Ne? Wir hören auch die Herztöne. Hebammen haben eigentlich so ein kleines Mikrofon oft dabei. Ab der 12. vollendeten Schwangerschaftswoche kann man die Herztöne von außen hören für kurze Zeit, so dass man sozusagen, für uns ist es ein Vitalitätscheck. Ne? Für die Frau ist es natürlich toll, das zu hören, für uns auch, ne? Als Hebammen und Betreuer. Man schaut einfach, ob alles in Ordnung ist. Ne? Man schaut sich das Wachstum der Gebärmutter an, ob das eben proportioniert zur berechneten Schwangerschaftswoche abläuft. Ne? Man schaut sich Befunde an, die die Frau mitbringt, weil sie bei einer speziellen Feindiagnostikuntersuchung vielleicht bei einem Ultraschall gewesen ist und hat Fragen zu, was ist Femurlänge zum Beispiel, das ist der Oberschenkelknochen, ne?
Ja. Ja, danke.
Diese Relation, was bedeutet eine Gewichtsschätzung zum Beispiel auch, die ja Computer ausrechnet, der den Kopfdurchmesser und den Brustdurchmesser ins Verhältnis setzt und dann Gewicht ausspuckt, ne? Und da gibt es eben auch Perzentilen, es gibt sozusagen Normbereiche und es gibt Bereiche, aus denen, wo man sich dann eben berät und versucht, Dinge zu beeinflussen. Ja, denn wir können auch Einfluss nehmen auf innere Organtätigkeit, wie zum Beispiel, nehmen wir an, der Blutdruck steigt oder die Niere hat spezielle Probleme. Nehmen wir an, wir haben dann eine Blasenentzündung in der Schwangerschaft.
Ja.
Das passiert, da kann man sehr gut sogar gegenwirken, indem man Cranberry-Saft trinkt, ne, und sich wärmt von innen, ganz viel Brühe trinkt, ne, und auch spezielle, vielleicht auch homöopathische Mittel, was man auch immer haben will, oder Umschläge macht. Also da gibt es wirklich die tollsten Sachen, ja, um dem wirklich entgegenzuwirken, dass man eventuell dann wirklich bei einer Antibiose landet, ne, weil es gar nicht mehr anders geht. Also wenn es Vorzeichen gibt, wenn man Schwierigkeiten hat, Schmerzen oder komische Sensationen oder Phänomene und die sich ausweiten in Richtung Symptome, dann dafür sind wir Hebammen erstmal oft der Ansprechpartner, dann kriegen wir Telefonate oder SMS und so weiter, auch zu Zeiten, die eben so ein bisschen, man könnte sagen, schwieriger sind, aber das ist dann okay. Mhm. Und eben darauf reagieren und die Frau muss nicht gleich in die Rettungsstelle gehen.
Ja,
ja, das ist eigentlich auch ein Hauptauftrag, den wir haben, zu vermeiden, dass die Frau in Not gerät und dann in der Rettungsstelle auftauchen muss oder in den Kreissaal und die Systeme beschäftigt.
Ja,
ne?
Ja, genau, das ist ein interessanter Punkt.
Ne? Wenn die Kinder geboren sind, ist es auch ganz lange ein Auftrag, dass dass wir im Prinzip ja durch die neue Technik können wir uns ja Fotos hin und her schicken, ne?
Mhm.
Und dann kriege ich eben von allen möglichen Pimpelchens und Fotos, ne?
Ist und, das schlimm?
Genau, ne? Und wenn es aber jetzt wirklich etwas Größeres ist, zum Beispiel eine abszessähnliche Hautveränderung, dann würde wahrscheinlich die Mutter sowieso schon demnächst zum Arzt gegangen sein. Aber dann kann ich eben relativ schnell sagen, oh, ich glaube, das würde ich vorstellen. Ne?
Ja.
Auf keinen Fall mehr warten oder irgendwas ausprobieren, sondern wirklich zum Arzt gehen.
Ja, da braucht man natürlich eine Expertin für, weil da kennt sich nun mal nicht jeder mit aus, ne?
Ja, dafür sind wir ja da und die freiberuflichen Hebammen haben ja einen Verband in Deutschland und natürlich auch in Berlin und haben Hebammenlisten, die überall ausliegen, die teilweise über die Krankenkassen weitergereicht werden oder von Frau zu Frau gereicht werden. Es gibt große Chatgruppen. Ich habe sehr viele indische Frauen, die eine Chatgruppe gebildet haben und mich dann da rumreichen. Ne? Oder ich habe auch hier in der City eben jüdische Paare, also ganz viele ausländische Paare, Mischungen aus Schweden, Frankreich, überall her, aus der ganzen Welt, Brasilien und so weiter. Und das ist dann ganz gut, wenn man sich verbindet oder wenn diese Gruppen sich verbinden, um zu schauen, wie das System hier funktioniert. Ne? Mhm. Weil das Hebammenwesen, so wie es in Deutschland praktiziert wird, eben, dass es Hebammen gibt, die arbeiten in Kliniken und auch zusätzlich noch freiberuflich, entweder als Nachsorgehebammen oder bieten Kurse an. Das ist jetzt mal ein Zweig. Ne? Und hier in Deutschland gibt es eben viele Hebammen, die arbeiten in der Vorsorge, sodass sie, so wie ich heute, eben Hebammen, Frauen treffen für die Vorsorgeuntersuchungen und auch die Beruhigung der Frau, wenn es Ängste gibt, ne, die speziell sind, weil es gab schon eine Frühgeburt oder einen Abort oder es ist eine In-vitro, also es ist eine Schwangerschaft, die künstlich beeinflusst wurde, ne, durch Hormongaben und so weiter. Da können wir die Frauen auch ganz dezidiert begleiten, dass sie eben dann doch so lange wie möglich tragen, ne? Und das vielleicht nicht in einem Kaiserschnitt enden muss, sondern in einer normalen Geburt enden kann. Ne? Wir können die Frauen eben gut vorbereiten, ernährungstechnisch oder mit Akupunktur, mit Massagen, mit allem Möglichen.
Ja.
Und das sind oft freiberufliche Hebammen, die dann die Frauen entweder in Praxen treffen oder bei der Frau zu Hause. Ne? Und im Wochenbett ist es eben so, dass wir, wenn wir als Freiberufler eben arbeiten, die Frauen zu Hause treffen, bis zum 10. Tag kann man die Frau jeden Tag einmal treffen, im Notfall auch zweimal und dann nochmal einmal pro Woche bis zur 6. Woche nach der Geburt. Und auch wenn die Frau anfängt, nachdem sie gestillt hat, andere Nahrung zuzufüttern, Breinahrung, ne, dann kann man die Frau auch nochmal dezidiert beraten dazu.
Mhm. Ja. Dann lass uns doch vielleicht nochmal zu dem Tag so ein bisschen zurückkommen. Das ist ganz spannend. Du machst ja irgendwie sehr, sehr, sehr viele Sachen. Das heißt, ich nehme mal an, du bist nicht den ganzen Tag in der Praxis und hast dann eine werdende Mutter nach der nächsten, sondern irgendwie musst du zwischendurch auch immer noch mal am Handy was beantworten oder bist auch mal bei Hausbesuchen oder so?
Na klar, ne? Also was das Handy angeht, ist es eigentlich immer an. Und wenn ich jetzt den Frauen irgendwas raussuche aus dem Internet und rüberschicke oder mich navigiere durch Berlin oder Texte rauskopiere, die von Leitlinien und den Frauen das gebe, das ist eigentlich ganz egal. Ich bin da viel mit dem Handy unterwegs. Ne? Ja. Heute bin ich eben am Nachmittag noch zu einer Frau gefahren, um dich dann jetzt zu treffen online. Aber normalerweise habe ich am Tag 5 bis 8 Hausbesuche.
Wow.
Eben vorsorgen oder wenn ich Frauen treffe nach der Geburt. Ne? Und das wechselt täglich. Ne? Das ist also, ich kann den Plan versuchen zu machen für die Woche, aber es kommt immer was dazwischen. Ich muss immer flexibel sein, ne, um mich darauf einzustellen, wenn eine Frau mich früher braucht oder nicht braucht in dieser Woche, dass ich dann die Zeiten wieder fülle. Und somit bin ich also viel unterwegs und auf vielen in unterschiedlichen Haushalten der Stadt.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Also Flexibilität wird, glaube ich, in diesem Beruf nochmal ganz besonders groß geschrieben und auch Spontanität oder Schnelligkeit, ne? Weil es kann sicherlich dann auch mal sein, dass du jetzt schnell alles umschmeißen musst, weil es irgendwo eng wird.
Genau. Ja. Also normalerweise ist es so, dass Rufbereitschaften, also dass die Frau mich anrufen darf und das 24 Stunden am Tag, das würden die Hebammen sich auch bezahlen lassen, um dann eventuell auch die Geburt mit zu begleiten. Da gibt es dann eine Pauschale, die man vertraglich vorher regelt. Ne? Ja. Ich mache das nicht mehr, aber trotzdem kriege ich natürlich Anrufe von Frauen, die sagen, hey, ich habe jetzt oder die Blase ist gesprungen, ich glaube, das ist das. Wie gehe ich denn jetzt weiter vor? Ne? Und dann wird natürlich telefoniert und erstmal so die gröbsten Sachen miteinander besprochen und beruhigt und gesagt, ja, das wird alles gut werden, du bist gut vorbereitet, du hast ganz viel Werkzeug in deiner Hand, das schaffst du schon. Im Grunde ist es so, also die Spontanität, das ist das eine, aber auch die erfinderische Situation, dass man sich immer wieder was Tolles ausdenken muss, was die nächsten 10 Minuten, jetzt unter einer Geburt, was einen da so durchträgt. Ne? Natürlich die Kraft der Frau und die Möglichkeit, die sie hat und das ganze Wissen, was sie hat, ne? Und natürlich auch das, was wir als Medizin noch zur Verfügung stellen können, Tropfen oder was auch immer, Ölen oder Massagen oder whatever und eine Badewanne und Laufen und irgendwann auch Medizin, also Tropfe und PDA und so weiter, ne? Dass die Frau, die weiß das alles und kriegt aber so sukzessive dann immer wieder unterschiedlichste Dinge vorgestellt und ich denke, das Wichtigste ist wirklich so dieses, man könnte sagen, in den Arm nehmen. Ja, da soll man sich nicht scheut davor, Körperkontakt zu haben auch, sondern das beruhigt einfach und es nimmt einen mit und es bringt Nähe. Ne? Und schafft auch Vertrauen einfach in sich und in die Situation und auch zu dieser fremden Person, weil eine Hebamme im Kreißsaal ist oft eben noch nie gesehen worden von dieser Frau. Ne? Die Frau kommt und gesagt, und guck mal, das ist jetzt die Hebamme Rita und jetzt geht ihr da zusammen durch. Ne? Und in 90% der Fälle klappt das auch gut, weil die Kollegen total versiert sind. Ne? Und es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn eine Frau feststellt, meine Güte, die Rita, die ähnelt jetzt einer Frau, mit der ich mal ganz schwere Probleme hatte und ich kann mich vor ihr nicht hinhocken und mein Baby kriegen, das funktioniert nicht, dann hat sie natürlich die Gelegenheit auch darum zu bitten, ob die Kollegen vielleicht sich teilen, also anders aufteilen, ne? Die Frauen untereinander eben anders aufteilen und jede Kollegin ist froh darüber, weil es kann durchaus sein, dass eine Geburt dann auch hakt, weil das einfach nicht passt.
Weil das nicht passt, ja.
Ja, die Persönlichkeit nicht zusammenpassen.
Aber das sind zwei ganz wichtige Punkte, die du da ansprichst, die, glaube ich, bei diesem Beruf wirklich was ganz Besonderes sind. Das eine, du gibst ganz viel emotionale Unterstützung und Positivität, das muss man ja auch irgendwie können und die Energie dafür haben. Und aber es bleibt nicht bei den, sag ich mal, guten Worten, sondern es ist auch wirklich, man muss mal in den Arm nehmen oder ich denke, dass viele Hebammen ja auch Zusatzfortbildungen wie Akupunktur oder was weiß ich, Massage oder sowas machen. Also es ist einfach auch ein körperlicher Beruf, nicht nur dieses, was man aus dem Fernsehen kennt, da kommt jetzt das Baby raus, sondern ganz viel drumherum und viel, viel mehr, ne?
Genau. Ja, das ist immer das, das, was ich häufig höre, ist, ach, du bist Hebamme, ist ja toll. Du hast bestimmt ganz viele Babys im Arm.
Ja.
Und dann denke ich, nee, habe ich nicht.
Nee, aber viele Mütter, Werdende.
Genau, ne? Das Baby gehört in den Arm der Mutter und ich sehe das Baby eher als, also ich untersuche es und schaue es mir auch an und die sind auch alle wunderschön und super süß, ne?
Ja.
Aber mir geht es nicht um die Schönheit und um ein Gefühlsleben, sondern mir geht es darum festzustellen, ob medizinisch wirklich alles okay ist. Ne?
Mhm.
Das Kind gut zunimmt und diese ganze Funktionalität eines organischen kleinen Menschen eben, dass das gut funktioniert. Ne?
Ja. Ja.
Und die Bindung zur Mutter, das schaue ich mir natürlich auch an. Es wird auch besprochen, ja, also die eben natürlich nicht nur entsteht, wenn die Frau stillt, sondern auch wenn sie das Baby viel an sich hat und viel knuddelt und so weiter. Das ist ja unbesehen. Also das passiert ja in den ganzen, also in allen Familien, die ich betreue, in den meisten jedenfalls,
ja.
Sehr ausgiebig. Ne? Genau. Und an sich geht also die erste Zeit, die ersten, würde ich mal sagen, ein paar Wochen, die Kinder kommen ja aus einem sehr engen, warmen Raum, kriegen über die Nabelschnur alles, was sie brauchen, geliefert. Die trinken ab und zu ein Fruchtwasser und pullern es auch aus. Und die haben immer ihre Händchen irgendwie an sich, am Körper und fast im Mund. Ne?
Ja.
So das bitte. Und es gibt ein großes Geräusch, eine große Geräuschkulisse. Ja. Und das ist wirklich dicht am Ohr des Kindes häufig, wenn das Kind da mit dem Köpfchen unten liegt. Ja.
Ja.
Und plus eben alle Geräusche von draußen. 80% dessen, der Geräusche von draußen hört das Kind. Ne?
Wow, ganz schön was los da.
Genau, ne? Und zwar 24/7. Ne?
Ja, ja.
Und wenn das Kind dann geboren ist und es kommt also dann erstmal in einen kalten Raum, der ist mindestens 15 Grad kühler als Innenleben in der Gebärmutter. Ne? Es gibt plötzlich eine totale Weite. Ne? Also es ist nicht mehr so warm eingekuschelt auch, ja, sondern diese Weite, die lässt auch Reflexe plötzlich aufkommen, den Morro-Reflex, dass die also mit den Ärmchen um sich rudern. Ne?
Ja, klar.
Ganz witzig, ja. Ne, weil sie einfach spüren, hey, das ist ja gar kein Ende. Ne?
Mhm.
Plus, dass natürlich dann alles nochmal schärfer, die Geräusche sind sehr viel lauter und schärfer. Ne?
Mhm.
Plötzlich auch Licht dazu kommt und nicht mehr dieses permanente etwas an der Lippe haben können.
Ja.
Ne?
Ja.
Das bedeutet also einige Bedürfnisse, plus eben, dass die Kinder selber dann anfangen müssen auszuscheiden, ne? Pullern und Stuhlgang, ne? Und sich selber mit Nahrung versorgen müssen, weil die Nabelschnur obsolet ist. Ne? Das bedeutet eben das Trinken an der Brust und Verdauen und eben rauslassen. Diese ganzen Kreisläufe, die dann beginnen, plus Atmung. Ne?
Richtig, das war vorher ja auch nicht, ne?
Plus auch die Geräusche selber machen, ne? Also Schrei oder kleines murmeliges Geräusch, ne? Also all diese Dinge, das ist alles ganz neu, ne? Und wenn man einem Baby das ein bisschen leichter gestalten möchte nach der Geburt, dann ist es eben sehr schön, wenn die Kinder etwas am Mund haben, was sie kennen, zum Beispiel ihre Händchen, dann kann man ein Kind so pucken, also einwickeln, dass die Händchen am Mund bleiben.
Ne? So ganz eingewickelt sind, ist dieses Pucken, ne?
Ja, genau.
Ein kleines Paket.
Wie so eine kleine Matrosche. Eigentlich.
Ja.
Und dass es eben immer schön warm ist, weil die Kinder nehmen alle ab nach der Geburt, also fast bis zu 10%. Das bedeutet, wenn ein Erwachsener bis 10% seines Körpergewichts abnimmt in kurzer Zeit, dann wissen wir alle, was das macht mit uns, ne? Eben kalte Füße, kalte Hände.
Ja.
Wenn wir nicht total viel Sport machen und so weiter, ne? Das bedeutet, auch die Kinder sind natürlich nicht so temperaturkonstant. Ne? Ja. Und alles kommt erst so in Gang langsam. Ne? Diese Geräusche und so weiter, das heißt nicht, dass man jetzt tippt oder dass man irgendwie nur noch flüstert und so weiter, gar nicht. Aber man versucht ja schon, vorsichtiger zu sein. Ne?
Ja. Da erklärt sich für mich auch zum ersten Mal, man hört auch immer, dass Babys irgendwie neben der Waschmaschine oder wenn der Föhn läuft, gut schlafen.
Ja.
Und das erklärt sich mir jetzt auf einmal.
Ja, und der Föhn, der ist eben auch, Föhn ist schön, ne? Wenn die Kinder nackt sind und werden betrachtet und untersucht und so weiter und so fort, dann ist Föhn wirklich sehr schön, weil wenn ich mit dem Stethoskop ein Kind abhöre und es schreit, dann schreit mir das sozusagen sehr laut ins Ohr. Und da ist der Föhn dann, der auch ein bisschen weiter weg sein kann, eine gute Hilfe, ne? Dass ich da auch wirklich was höre. Ne?
Ah, ja, ja, ja. Interessant.
Ja.
Mensch, ja, da war jetzt schon ganz viel drin. Also wir haben gehört, du bist teilweise in der Praxis unterwegs. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du da als Freiberuflerin quasi unterwegs. Ist das richtig? Das heißt, du triffst dort deine Patientinnen sozusagen.
Genau.
Und das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet bei den Hebammen, ne? Also, dass die teilweise irgendwo angestellt sind, in der Klinik oder in der Praxis, und nebenbei freiberuflich arbeiten oder wirklich komplett freiberuflich selbstständig, ne?
Ja, ja. Also ich weiß jetzt gar nicht die Zahlen in Prozenten, wie viele Kollegen als Freiberuflerinnen arbeiten, aber das ist wirklich, ich würde auch sagen, eher weit verbreitet. Ja. Genau, der Bedarf ist ja auch groß, ne? Wenn wir jetzt sehen, gerade in so einer großen Stadt wie Berlin, ne? Und eben mit Menschen aus aller Welt oder auch aus ganz Deutschland, ne? Das bedeutet ja, dass die Familien, die früher eben auch teilweise, also eine Beratung, eine Beruhigung der Familie, der jungen Familie, die entstanden ist, übernommen haben oder bekochen und so, ja? Dass das ja eben alles in der Familie jetzt stattfindet und zwar durchgeführt durch den Mann, durch den Vater. Ne?
Vielleicht hangeln wir uns dann mal losgelöst jetzt von dem Berufsalltag, der einfach, der kein Alltag ist, sondern der irgendwie immer anders ist, nochmal kurz so ein bisschen entlang der Phasen der Schwangerschaft quasi, weil du hast ja angedeutet, ihr seid von vor dem Anfang quasi bis nach dem Ende dabei. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz so ein bisschen entlang. Also Hebammen begleiten durchaus auch schon Frauen, die Mutter werden wollen. Also wenn das Thema Schwangerschaft ein Plan ist, das kann durchaus auch schon Aufgabengebiet der Hebamme sein. Habe ich das richtig verstanden?
Also das wird nicht von den Krankenkassen bezahlt und das ist auch nicht so ein richtig offizieller Auftrag. Ne? Sondern eher dann, wenn eine Frau, wenn ich sie schon zweimal betreut habe und sie sagt, sie möchte jetzt nochmal ein drittes
Kind. Okay, ja.
Kann und so. Und dann kann ich das nicht abrechnen mit der Kasse, ja, sondern das ist dann ein Telefonat, ne? Oder man trifft sich mal auf einen Kaffee und bespricht das, ne? Also das ist
also eher so Stammkundin.
Genau so ungefähr, ne? Also eher so eine Goodwill-Angelegenheit.
Okay, ne? Aber so richtig, der Job geht los mit der. Der Job geht los,
wenn die Frau offiziell schwanger ist und es ist sie, wenn die ersten Zellteilungen begonnen haben und das HCG ausgeschüttet wird, also spezielle Hormone ausgeschüttet werden, die dann den Schwangerschaftstest positiv werden lassen. Und dann ist die Frau schwanger erstmal offiziell, ja, und kann von der Hebamme einen Mutterpass ausgestellt bekommen und alle Untersuchungen bekommen, die, wenn die Hebamme ein Labor hat, die sie machen lassen kann. Ne? Zum Beispiel die Blutgruppe, Antikörperbestimmungen, Immunitätsbestimmungen auch für Röteln zum Beispiel oder für also die Bestimmung, ob sie zum Beispiel spezielle Antikörper hat in Masse gegen Hepatitis oder gegen Chlamydien oder gegen Syphilis. Ne? Also man guckt sehr gerne eben bei diesen Schwangerschaftsvorsorgen auch nach wirklich geschlechtsübertragenen Krankheiten. Ne?
Ja, das heißt, ihr nehmt dann Blut ab und ihr analysiert oder schickt das Blut ein und wertet dann oder besprecht mit der Frau dann das, was dabei quasi rausgekommen ist. Ne? Das ist auch so ist das,
genau. Wir sind ganz oft Befunderklärer. Ne? Und dann, wenn Therapie gemacht werden muss mit einer Antibiotikatherapie, dann ist der Arzt auf jeden Fall mit dabei. Ne? Die Ärzte müssen ja dann die Antibiotika entscheiden, welches gegeben wird und eben auch Rezepte ausstellen. Das läuft meistens sehr gut Hand in Hand. Ne? Also die Zusammenarbeit mit den Gynäkologen ist in meinen Augen sehr gut. Ne? So dass wir eigentlich alle unsere Netzwerke haben, dass wir, wenn es eine Frage gibt, die sehr spezifisch ist, dass wir Ärzte anrufen können und so weiter. Das funktioniert sehr gut.
Ne? Ja, also immer alles immer in Abstimmung mit Gynäkologen, Ärzten, Betreuenden. Ne? Das ist so ein gemeinsames Projekt dann quasi.
Absolut, ne?
Okay, und dann haben wir also Blutuntersuchungen oder diverse Untersuchungen, um zu gucken, geht's Mutter und Baby gut? Und dann kommt aber auch so der Klassiker, was man immer so hört, so Schwangerschafts- oder Geburtsvorbereitungskurse, machen das auch Hebammen? Blöde Frage vielleicht.
Ja, machen Hebammen. Machen viele Hebammen und da gibt es Paarkurse sehr häufig, die die Partner eben sehr willkommen sind, weil der Anteil, den der Partner übernehmen kann, natürlich ein sehr spezieller ist. Also eben erstens ist es ein Mann, der hat viel Kraft, ne? Und der hat auch nicht einen verschleierten Blick, der durch Schmerz vielleicht verschleiert ist, sondern der kann mal auf eine ganz andere Art und Weise mit der Frau zusammenarbeiten, auch mit Körperlichkeit, ne? Mit Massage, mit in den Arm nehmen und Beruhigung aussprechen und mit ihr zusammen das Projekt eben vorbereiten und vertrauensbildende Maßnahmen, ne, sozusagen.
Ja, das ist, glaube ich, für beide ganz wichtig, weil es ist ja eigentlich ein gemeinsames Projekt. Mhm. Und die Frau, die aber das Baby in sich hat, die ist natürlich irgendwie mehr mit drin. Und egal, ob der Partner jetzt ein Mann, Frau oder was weiß ich ist, denn ist, man ist so ein bisschen, glaube ich, außen vor und freut sich, wenn man Projekte mitmachen kann dann einfach, ne?
Auf jeden Fall, ja. Ne? Und das Interesse der Männer ist auch wirklich sehr, sehr hoch und es ist wirklich sehr schön, das zu sehen und zu betrachten, ja. Wie die Paare dann zusammenarbeiten. Toll. Und dann eben im Kreißsaal ja auch zusammen das durchstehen und eben auch zusammen feiern, wenn dann das Baby geboren wird. Das ist ganz süß. Also wir sehen ja dann das junge Paar. Oft ist es so, dass in der Klinik sogar oder manchmal die Gelegenheit besteht, dass das Paar eben dort zusammen in einem Zimmer sein kann mit dem Baby. Mhm. Und dann kann der Mann schon teilweise das Kindchen mal wickeln oder der Frau eben kleine Darreichungen machen und so weiter und geht dann vielleicht auch schon einen Tag früher aus der Klinik nach Hause und bereitet zu Hause alles vor. Ja. Wenn die Frau kommt, eben Essen da ist, Blumen, eine Flasche Sekt oder so, ne? Ja. Dass man so ein bisschen feiert einfach, ne, und sich miteinander einfach freut über die Geburt.
Ja.
Und das Interessante ist, dass die Kinder, also dass die Männer unter der ersten Phase der Wochenbettsituation einen höheren Östrogenspiegel haben. Also dieses,
ach, was?
Ja, ne, dieses Taking Care und sehr sanftmütig sein und sehr wirklich zugewandt und erkennen und dabei sein wollen, das spielt eine ganz große Rolle. Und es ist auch super wichtig für das junge Paar, also für diese Familiensituation. Mhm. Dass der Mann nicht abends nochmal schnell seine Kumpels trifft und dann gehen sie erstmal ein Bier trinken. Flack, klar, können sie auch machen. Aber das Bedürfnis ist dann eher nicht da. Jedenfalls nicht in den ersten paar Tagen nach der Geburt. Eher nicht so oft.
Ja. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, weil dieses Thema Bedürfnis, das ist, finde ich, irgendwie faszinierend, dass der dann wirklich auch hormonell Veränderungen merkt, weil sonst versucht er, sag ich mal, kognitiv mit Gedanken die Bedürfnisse der Frau nachzuvollziehen, aber das ist ja einfach nicht so leicht, aber er fühlt es wirklich, ne?
Ja, genau, ne?
Toll.
Ja, und diese Kurse, die werden auch von der Krankenkasse bezahlt für die Frau sozusagen, ne? Weil ganz klar ist, die Frau muss diese Gelegenheit haben, sich vorzubereiten, ne? Auch mit eben durch viel Wissen, dass wie so die Kapazitäten in den Kreissälen sind und wie das so abläuft. Das führt ja dann eben auch dazu, dass sie sich den Kreissaal aussucht oder die Klinik aussucht, die ihr am besten gefällt, so von der Art der Geburtshilfe, die da gemacht werden kann, ne?
Betreut ihr dann quasi eine Frau ab dem Moment, wo die ins Krankenhaus, wenn wir jetzt im Krankenhaus sind, kommt und die Geburt steht an? Das kann aber ja dann, wie du auch gesagt hast, glaube ich, es kann ja 40 Stunden dauern, oder 24 Stunden, wenn es lange dauert. Mhm. Habt ihr dann Schichten? Wechselt euch ab? Wie läuft denn das?
Ja, also es gibt mehrere Modelle. Ne? Es gibt große Kliniken, wo viele Babys geboren werden, manchmal bis zu 10 Kinder am Tag. Da machen die Kollegen 8 Stunden Schichten, weil wenn du in der Zeit eben zusammen mit anderen Kolleginnen 5 Kinder geboren worden sind, ne, dann bist du auch, dann ist man ganz schön aufgeraucht, sagen wir mal so. Ne? Dann gibt es noch Kliniken, die haben eher das Belegsystem. Das bedeutet, dass die Hebammen 12 oder 24 Stunden im Dienst sind, als Belegsystem Hebammen. Ne? Das heißt, die sind eben nicht von der Klinik angestellt, sondern die versichern sich selbst und arbeiten sozusagen als Freiberuflerinnen nach einem speziellen Prinzip. Ne?
Okay, und arbeiten dann mit diesem Haus zusammen, mit dem Krankenhaus.
Genau, oder ganz, ganz eng. Ne?
Und wenn dann die Geburt länger dauert, dann macht man so eine Art Übergabe quasi. Ne?
Genau. Ne? Und es gibt aber auch das System, dass Hebammen einen Vertrag schließen mit der Frau in der 36. Woche, wenn das Babychen reif ist, wenn das Baby zu Hause geboren werden soll oder im Geburtshaus, geht die Hebamme ab der 37. vollendeten Woche in die Rufbereitschaft und kann dann mit der Frau die Geburt machen. Würde auch, wenn es super lange dauern würde, sich abwechseln mit Kolleginnen, aber es ist also eher nicht so häufig der Fall, ne? Weil eben schon alles ganz gut vorbereitet wurde und die kennen sich schon ewig und so weiter und so fort. Ne? Also da gibt es eher nicht so lange Geburten. Es ist eher seltener. Ne? Okay. Und dann wird die Hebamme eben die Geburt machen und würde die Frau dann auch 2-3 Stunden nach der Geburt nach Hause schicken und dann die Frau zu Hause weiter betreuen im Wochenbett, jeden Tag sehen.
Ne? Ah ja. Ja, dann machen wir da doch mal weiter, weil Das heißt, dann fahrt ihr auch wirklich nach Hause zu der Familie und betreut dann da nochmal weiter. Du hast gesagt, einmal am Tag, in bestimmten Phasen auch vielleicht zweimal am Tag.
Ja, genau. Ne? 40 Minuten haben wir dann die Gelegenheit, das alles Medizinische abzuchecken, was wichtig ist. Ne? Also eben das Gewicht des Kindes, um zu schauen, dass es nicht erstens nicht zu viel abnimmt und auch nicht in diese schwere Gelbsucht, eine Hyperbilirubinämie reingerät, die eben stattfinden kann, wenn die Kinder wenig Flüssigkeit bekommen, heißt, man muss sich natürlich um das Stillen kümmern, zusammen mit der Frau. Mhm. Aber wenn eine Frau eine Hausgeburt gemacht hat oder eine Geburtshausgeburt, also eine spontane Geburt angestrebt hat, eigentlich egal wo, sind die meistens ganz gut vorbereitet. Mhm. Ne? Also durch die Kurse und durch alle möglichen Podcasts oder auch und Sachen, ne, die man so erfahren kann, durch Freundinnen und so weiter. Ja. Sodass da schon ganz viel Wissen ist und auch in den Kliniken oder egal wo, durch die Hebammen eben und die Ärzte auch viel Wissen transportiert wird, ne, dass die Frau eigentlich nicht in irgendwie einem Blackbox landet, wo sie nicht weiß, wie es jetzt weitergeht.
Dann lass uns doch vielleicht mal dazu kommen, wie man den Beruf erlernt, so zumindest im Groben, weil das ist so ein komplexes Tätigkeitsfeld, da bin ich schon gespannt. Wie lernt man den Beruf?
Na, es gab zu der Zeit, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war das an der medizinischen Fachschule der Charité, eben eine Fachschule, die das duale System angeboten hat. Das war immer so in den Fachschulen. Heißt, wir hatten einen Zyklus Praxis in der großen Klinik, die einen dann sozusagen dahin delegiert hat. Und das war bei mir Buch. Und da habe ich dann 3 Wochen in Buch gearbeitet, entweder auf der Kinderstation oder im Kreissaal oder in der Schwangerenbetreuung oder im OP. Ja, um dann 3 Wochen wieder Theorie zu haben, also Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie und alle möglichen Sachen, die man sonst in der Medizin eben braucht.
Wie, ne? So ein kleines Medizinstudium klingt das.
Naja, das ist im Prinzip der kleine Anfang sozusagen.
Ja.
Und nach 3 Jahren oder in diesen Praxisdurchläufen ist man dann eben immer mit einer Hebamme mitgelaufen, die einem sozusagen zugeteilt wurde und ist dann immer in den Diensten eben zusammen mit der Kollegin gewesen. Ne?
Ja, super.
Und von der Kollegin ganz viel gelernt. Ne? Und dazu gehört ja auch nicht nur diese ganze Theorie, was wir eben in der Theorie, in der Ausbildung dabei hatten, sondern eigentlich gehört, so wie es ja immer im Leben ist, man lernt nie aus. Ne?
Ja.
Die Bereitschaft auch dazu, jede Frau eigentlich so zu nehmen, wie sie ist und egal, wo sie herkommt, egal, was sie für ein Krankheitsbild mitbringt, egal, wie sie spricht, wie sie riecht, wie sie drauf ist, ob sie gerade aus dem Wald kommt und dreckige Füße hat, weil sie beim Pilzesammeln war, wurscht, egal, ne? Also es geht eigentlich in unserem Beruf immer darum, wenn es um Geburtshilfe ging, ne? Möglichst den Ball so flach wie möglich zu halten, ganz viel Entspannung auszudrücken und zu zeigen, dass das alles kein Problem sein wird, weil die Frau ist anyway aufgeregt wie verrückt, ne? Und kriegt also zum ersten Mal ein Babychen oder zum zweiten Mal und alles ist immer wieder neu, ne? Ja. Das heißt, es geht in dem Falle dann darum, dass die Frau sich wohlfühlt und gut fühlt und gut aufgehoben fühlt und gut kommunizieren kann, um dann Schritt für Schritt durch diesen Prozess zu gehen und unterstützt zu werden und immer Optionen aufgezeigt zu bekommen, ne?
Das klingt wirklich so, die Theorie finde ich einmal schon herausfordernd, weil es klingt wirklich wie ein kleines Medizinstudium. Du brauchst ja einfach das theoretische Wissen, du hast alleine hier prallte schon so viel Wissen in dieser Folge heraus über Hormone und was weiß ich was. Aber dieser praktische Teil ist einfach auch so unheimlich wichtig. Ich habe das Gefühl, in der Hebammenausbildung lernt man wirklich Leben auch, ne? Man lernt verschiedene Frauen und ihre Hintergründe kennen und wie man damit umgeht. Also,
ja.
Das stimmt. Und jetzt war das früher so in diesem dualen System. Und ich denke mir so, das klingt absolut sinnvoll und notwendig. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es geändert worden. Es ist jetzt ein Studium.
Ja, das duale System gibt es nach wie vor, aber das Studium ist jetzt so, dass die Hebammen einen Bachelor danach haben und das dauert jetzt ein Jahr länger.
Ja.
Und es ist sehr viel mehr Research dabei und eben auch Studienlage, sehr viel mehr Statistik vielleicht auch und also eben auch über den Tellerrand gucken, nicht nur in der Geburtshilfe unterwegs sein, sondern wie so eine Art Sozialarbeiter, was ich auch schon alles angesprochen habe, ne?
Ja.
Dass viele Hebammen eben Learning by Doing durch den ganzen Berufsalltag, den man jahrelang gegangen ist, dazulernen und dazukommen. Aber das wird jetzt eben auch in dem Studium noch so ein bisschen mehr zusammengefasst. Ne?
Was aber ja eigentlich gut ist, weil wir haben ja echt bei dir jetzt rausgehört, das ist einfach ein essentieller Part.
Ja.
Und klar, den eignet man sich über die Jahre an, aber wir brauchen viele Hebammen und die brauchen das Wissen möglichst dann auch, wenn sie mit dem Beruf starten. Also es ist ja eigentlich gut, dass dann die Ausbildung weiterentwickelt wurde. Und die Praxis kriegt man dann quasi über Praxiseinsätze und Praktika, nehme ich mal an. Ne?
Genau, ne? Ja, meistens sind auch die Kolleginnen heutzutage teilweise sogar schon selber Mütter und haben vielleicht schon einen ganz anderen Beruf gehabt. Also das ist sehr, sehr also breit gefächert, ne?
Ja.
Welche Frauen das eben diesen Beruf eben wählen. Ne? Es ist ja auch so, dass man, wenn man in einer Klinik arbeitet, eben mit einem Drei-Schicht-System rechnen muss oder wenn man im Geburtshaus arbeitet, mit einer Rufbereitschaft. Ne? Das bedeutet, das sind schon große Einschnitte im Leben, im Privatleben nötig, wenn man das gewährleisten möchte, ne? Dass man dann ein verlässlicher Partner ist für eine Frau, die ihr Baby kriegt. Ne?
Stimmt. Wichtig, dass du das noch sagst. Ja, stimmt. Ja,
das finde ich ist wirklich bewundernswert, wenn man das lange durchhält in diesem Beruf, auch nachts fit und freundlich zu sein zwischen 1 und 3, ist halt die härteste Zeit, ja.
Stimmt, und dann müsst ihr immer noch Zuversicht ausstrahlen.
Genau. Und ich kenne einen Haufen Kollegen, die nicht mehr gut schlafen können nach einer Nachtschicht, ja, weil es ist einfach über die Jahre hinweg eben alles durcheinander gekommen, ne? Und wird dann ein bisschen schwieriger, je älter man wird, sich dann wieder zu erholen.
Ja. Ja, das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, weil bei all den schönen Seiten, und das klingt wirklich nach einem Beruf, der so viel Tolles mit sich bringt, ist das aber was, womit man sich auseinandersetzen muss, ob man dazu bereit und in der Lage ist. Und wo ich aber ganz froh bin, ich höre raus, Hebammen haben halt auch viel, also ihr seid irgendwie einfach kreativ, ihr seid problemlöse, starke Menschen und findet dann auch so eure Beschäftigungsformen. Ne? Dann macht man das vielleicht einige Jahre und irgendwann sagt man, jetzt habe ich vielleicht selber Kinder, ne? Das geht jetzt so nicht mehr. Aber dann guckt man nach anderen Beschäftigungsformen und Kooperationsformen und ihr seid einfach super gut vernetzt, ne?
Würde ich sagen.
Ja, also total spannend. Jetzt haben wir den Alltag, glaube ich, ganz gut abgekaspert und auch, wie man es lernt. Jetzt würde mich aber doch noch so ein bisschen interessieren, wenn du davon erzählen magst. Du hast ja durchaus auch so ein paar außergewöhnliche Etappen genommen oder du hast gesagt, du warst im Ausland. Magst du uns ein ganz klein bisschen einfach noch so im Sinne der Inspiration erzählen? Das ist ja nicht der übliche Weg, aber er kann so bunt sein, ne?
Absolut, ja. Es gibt ja einen deutschen Entwicklungsdienst, bis vor ein paar Jahren hat es den noch gegeben. Die haben meistens in Projekte 3 unterschiedliche Berufszweige entsandt. Und ich bin dann in einem Projekt gelandet im Jemen. Das war von 91 bis 93 und habe da gearbeitet als Geburtshelferin, aber eben auch in der Vor- und Nachsorge, auch in der Familienplanung mit den Frauen. Und mit mir zusammen in dem Projekt war noch eine MTA, das ist eine medizinische Fachangestellte fürs Labor.
Hatte ich in der vorletzten Folge.
Oh, siehst du, ja. Also für Malaria oder für Wurmerkrankungen, Bilharziose war da ein Thema, das herauszubekommen, ne, und dann eben die richtige Therapie empfehlen zu können. Und es gab noch die Kinderkrankenschwester, die mit uns in dem Projekt gearbeitet hat, ne. Und das war eben der Auftrag für alle 3 in dem Projekt war einem Counterpart, also mit einer Kollegin, die eigentlich also im Jemen eben ausgebildet worden war, zusammenzuarbeiten und ihr noch so ein paar Sachen zu zeigen und auch zu erklären, wie wir das oder wie man das machen könnte. Ne? Denn also die sagen wir mal, die Diagnostik und die Theorie, die Therapie in Europa unterscheidet sich natürlich massiv von dem, was dann im Jemen möglich war, wenn du keine Medikamente zur Verfügung hast oder nur ganz spezielle und auch nahrungstechnisch das teilweise an der untersten, also eben wirklich sehr, sehr, sehr schwer war, mit Leuten zu sprechen, die unterernährte Kinder hatten, weil sie einfach wahnsinnig arm waren. Ja? Das bedeutet, ich kann dann 3-mal mit einer Ernährungsberatung kommen, die lasse ich dann gleich mal stecken, weil völlig klar ist, diese Frau kann es nicht machen. Es geht gar nicht, ne? Weil sie nicht das Geld hat, nicht die Kapazität, nicht die Möglichkeit und Ja, also das ist ganz klar. Da sind wir also mit wirklich teilweise harten Fällen konfrontiert worden, logischerweise. Ja. Was immer noch nicht so schlimm ist, wie selber drin zu stecken und das selber durchleben zu müssen.
Gut, dass du es sagst. Stimmt. Das muss man eigentlich immer dabei sagen.
Genau, ne?
Aber natürlich total spannend. Dann hast du da 3 Jahre wirklich in der ganzen, also du hast dann dort gelebt auch wirklich.
Ich habe gelebt, 2 Jahre, ne? In Menacha. Das ist nördlich von Sana'a, also von der Hauptstadt im Jemen. Ein kleines Städtchen vielleicht mit 2000, 3000 Einwohnern. Ja. Und da gab es ein kleines Health Center, wo dann eben wir 3 waren, auch teilweise Ärzte unterwegs waren aus Ägypten. Die Ägypter machen viel Entwicklungshilfe in den arabischen ärmeren Ländern, ne?
Ja.
Und ja, und eben auch jemenitisches Personal logischerweise, ne?
Ja.
Und mit denen haben wir da sehr gut zusammengearbeitet. Das war, wir haben auch Impftouren in die Berge gemacht. Ich hatte so ein Betriebsauto, das war so ein Toyota Land Rover. Den habe ich dann vollgehauen mit Leuten und dann habe ich gesagt, so, jetzt fahren wir da und da und da hin. Ne? Und dann sind wir da durch die Berge gekurft und haben dann Impftouren an den Kindern gemacht in den umliegenden Dörfern. Ne? Oder eben Hausbesuche bei Frauen, die weit weg lebten und eben schwere Geburten hatten vielleicht. Ne? Die Kinderzahl dort war ja auch eher so, dass man sagen konnte, von 10, 10 war jetzt keine Zahl, die irgendwie besonders auffällig häufig. Ja, also es war eher normal.
Ja.
Und ich hatte einen kleinen Freund, der hieß Arafat und der war 3, als ich dahin gekommen bin. Ne? Und dann hat er, also immer am Hellzimmer, da gab es ein kleines Fenster, das war immer auf und Arafat also jeden Morgen zu mir gekommen und hat dann Guten Morgen gesagt und er wollte für mich einkaufen gehen auf dem Souk, auf dem Markt. Ne? Und dann habe ich ihm so ein kleines Zettelchen gemalt, wo ich dann Bananen oder irgendwas draufgemalt habe, was ich haben wollte, was wir dann zum Frühstück gegessen haben zusammen. Ne? Und er ist dann eben losgegangen. Und dann eines Tages kam er zu zweit, also hat er seinen Bruder mitgebracht, den kleinen Saddam. Ne? Und der war dann 1 Jahr alt oder anderthalb, ne? Konnte also gerade mal laufen. Und ab da hatte ich dann immer 2 kleine Besucher am Tag. Das war wirklich sehr süß. Das waren meine besten Freunde für diese beiden Jahre. Es war, und dann am Ende, also am Ende meiner Zeit dort, ist eben, die Mutter kannte ich ja auch ganz gut, das war eine Nachbarin, ne? Da ist dann also von ihr das 11. Kind geboren worden und ich war bei der Geburt dabei. Und sie hat sich dann, also das war wirklich toll. Ich habe das, hatte das in dem Fall so noch nicht erlebt, ne? Sie hat eben gesagt, sie kriegt jetzt, nachher kriegt sie ihr Kind, ich soll mal kommen. Dazu schickte sie also Arafat, der kam und holte mich und dann bin ich hin und habe meinen kleinen Koffer mitgenommen und dann haben wir noch gesprochen miteinander und sie war in dem Raum, Mafratsch nannte sich das, war also ein großer Raum, wo ganz viele Kissen waren und die Menschen immer gesessen haben, um zu essen und da hatte sie so ein Lager vorbereitet, wo sie dann eben ihr Kindchen kriegen wollte und dann hockte sie sich in die Ecke und hatte, es war das 10. Kind, ne? Und hatte dann nochmal 2, 3 Wehen und bekam ihr Kind alleine. Ohne mein Zutun. Ich war halt dabei. Also ich hätte theoretisch hingreifen können, aber sie hatte ihre Hand auf dem Köpfchen des Kindes und hat es sozusagen rausgelassen, ja. Und sie hat es so toll gemacht. Es war so schön, es zu sehen. Es
beeindruckend.
War toll.
Und natürlich irgendwie, ne? Also, ja.
Das Kind
ich muss ihn genau.
Das war so ein kleines Mädchen, ja, ganz süß in dir. Ne? Und die Familie war ja dicht dran. Die sind dann auch alle dann reingekommen, als die Plazenta geboren war. Ich habe mich dann um die Plazenta gekümmert. Ne? Und dann hatte sie eben ihre Reni im Arm. Dann ist sie begrüßt worden. Also es war eben wirklich so im Schoße der Familie. Das war wirklich toll.
Ja, ja, also das ist einfach super spannend, was du da jetzt gerade beschrieben hast. Mir geht zum Abschluss noch eine Sache durch den Kopf, wobei die irgendwie doofer Abschluss ist, aber ich will es trotzdem fragen, weil du es in der Vorbereitung angedeutet hattest. Denn es gibt ja nun mal auch das Thema eines Schwangerschaftsabbruchs oder ich weiß jetzt nicht genau, wann man welches Wort verwendet. Das muss ja auch kein gewollter sein. Und das ist aber auch ein Thema, das Hebammen begleiten. Magst du vielleicht da noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also es gibt schon Frauen, die sich melden und sind eindeutig schwanger und es ist auch vom Arzt bestätigt worden, dass man Herz gesehen hat und die Hebamme beginnt ihre Betreuung mit der Frau und dann gibt es eben einen Anruf, dass die Schwangerschaft abgegangen ist, also dass es zu einer Blutung gekommen ist und nicht weiter existiert. Ne?
Ja.
Und dann gibt es viele Möglichkeiten, da einzugreifen als Arzt. Man kann also sagen, okay, wir warten ab, bis die Schwangerschaft sozusagen von alleine abgeht, also bis das eben beendet ist, weil der Körper das ausgeschieden hat. Ja, mhm. Dann war das sozusagen, man könnte es so beschreiben wie einen Versuch, ne? Also ein biologischer Versuch, der gescheitert ist an unterschiedlichsten Gründen, die man nicht ergründen kann. Ja. Man kann nicht herausfinden, warum ist es jetzt passiert. Ne? Es passieren ja viele Aborte, also das ist schon eine relativ hohe Zahl. Ne? Das mhm. ist also überall dann auch zu hören, wenn die Frauen sich dann öffnen und untereinander mit Freundinnen oder eben Frauen in einer ähnlichen Situation in Kontakt kommen, dann tun sich da schon auch große Felder auf, ne? Dass, mhm. Dass es eben doch recht häufig passiert
kein
und
Einzelfall ist, ne?
Unbedingt besprochen werden muss, ne? Ja. Als ein Verlust, der, also es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man schwanger ist, man freut sich, ne? Und hat ein Bild im Kopf, ne? Und dann ist es wie so ein abrupter, so ein jähes Ende, ne? Mhm. Und die Erwartungshaltung ist sozusagen enttäuscht worden durch die Realität, ne?
Ja.
Und das muss unbedingt besprochen werden und Hebammen dürfen auch da Frauen begleiten, ne, in diesem Prozess.
Richtig, ne? Da ja. kann man nicht einfach sagen, so Projekt beendet. Für die ja. Frau ist das nicht ad acta gelegt, ja.
Genau, genau, ne? Und ich habe da auch schon ganz viele Frauen betreut, die ich beim ersten Mal nach einem Abort betreut habe und die dann eben wieder schwanger geworden sind und dann Babys geboren haben, ne? Und schön. Das ist schon, also das ist was Besonderes. Es ist auch ein großes Vertrauen, was uns dann entgegengebracht wird, weil die Frau sich eben öffnet in ihren, in ihren Ängsten, in ihren Verletzlichkeiten, ne? Und ja, eben auch was die Partnerschaft angeht, das muss ja dann auch erstmal wieder wie so ein Reset-Knopf, ne?
Ja, ja. Ja, das war mir schon wichtig, das noch angesprochen zu haben, weil es eben gar nicht so ein Einzelfallthema ist, sondern das kommt halt häufig vor. Und ich, ja, wenn ich hier junge Menschen über einen Beruf informieren will, dann will ich alles, was mir irgendwie dazu einfällt, auch mit ins Feld bringen.
Ja, genau.
Ja. Das habe ich aber jetzt getan. Also wenn du nicht sagst, wir haben noch irgendwas vergessen, was wir besprechen sollten, dann bin ich, also ich bin schon wieder ein ganzes dickes Stückchen schlauer geworden heute.
Schön. Ich glaube, also im Moment fällt mir auch nichts mehr ein, wo ich sagen würde, es muss unbedingt noch damit rein.
Ja.
Ich glaube eigentlich, dass bei Hebammen und Anästhesieschwestern, das finde ich, das kann man ganz gut vergleichen, ist auf jeden Fall wichtig, dass man Lust darauf hat, Menschen nahe zu kommen.
Ja. Ja.
Und das also auf einer emotionalen Ebene passieren kann, auf einer körperlichen Ebene auch, ne? Und auch auf einer Langzeitebene.
Ne? Ja.
Also eben durch die Schwangerschaft, bis das Baby ein halbes Jahr alt ist, ne? Dass ja. man Lust auf Menschen haben sollte, denke ich. Und auch auf diese ganzen, teilweise auf diese Perzentile, ne? Also auf die Höhen und Tiefen, die eben mit Menschsein einfach zu tun haben. Ne?
Ja. Ja, das ist gut, dass du das nochmal auf den Punkt bringst. Und was für mich so zwischendurch als irgendwie Learning durch den Kopf ging, der Fokus liegt gar nicht 100% auf dem Baby oder der Geburt, sondern da liegt ganz viel Fokus eben auch auf der Mutter oder auf der Familie. Mhm. Und das fand ich wichtig, mir auch klar zu machen. Also Baby, klar, ist dabei, darum geht's natürlich, aber eben, wie du sagst, wir müssen den Menschen nahe kommen wollen und da bereit zu sein, weil das ist ein langfristiges, größeres, komplexeres Projekt.
Ja.
Ja.
Mal schauen. Mhm.
Klasse. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Also das war wirklich ja was Besonderes. Und ich wünsche dir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einen schönen Abend oder Tag. Und wenn sich bei euch noch Fragen ergeben, schreibt mir, dann kläre ich die mit Michaela noch im Nachgang ab. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Lieben Dank, liebe Michaela.
Gerne, gerne.